Wieder eingetrudelt aus dem Urlaub. Nächste Woche wollen wir ganz bewusst auch dann starten, auch mit dem neuen, sozusagen, dieses neue Schuljahr. Wollen Kinder segnen, wir haben eine Kindersegnung dann auch und wollen auch die Schulkinder nochmal besonders segnen. Und wir starten jetzt auch, oder wir haben letzte Woche begonnen mit einer ganz neuen Serie. Ihr habt es jetzt gesehen, es geht um Heilung. Und das passiert ganz, ganz viel in Matthäus Kapitel 8 und 9. Also da gibt es ganz viele Facetten von Heilungen, nicht nur äußere Heilung, sondern innere Heilung, Heilung von negativen Eigenschaften. Und ich glaube, das Thema ist für dich. Wir haben eben gesungen, Gott heilt, also es steht in der Übersetzung, Gott heilt zerbrochene Herzen, aber eigentlich steht da, He restores, er stellt wieder her und das macht er. Und das ist ein Wunsch mit jedem Einzelnen von uns, da wo du stehst. Und mein Wunsch ist, dass Gott hier ganz besonders an uns wirkt, an uns arbeitet. Ich fand das eben richtig stark mit diesem Beispiel von Hilfe at City Chapel und eben auch nochmal von diesem Gebet, was wir gerade zuletzt nochmal für unsere Freunde gebetet haben. Und darum geht es genau in diesem Text. Bei dem Thema Heilung geht es ja nicht nur um mich, um uns, sondern halt eben auch um die Menschen um uns herum. Und das sehen wir heute in einem Text und da geht es um Haltung. Und deswegen heißt das Thema heute Heilung und Haltung. Also wenn wir uns die nächsten Wochen und Monate mit dem Thema Heilung beschäftigen, das hat ganz stark auch was mit deiner, mit meiner Haltung zu tun, die wir einnehmen. Grundsätzlich und auch Gott gegenüber. Und das lesen wir jetzt mal in dem Text und möchte euch einladen, aufzuschlagen, Matthäus Kapitel 8. Die Geschichte, auch eine ganz, ganz bekannte Geschichte von diesem Hauptmann von Kapernaum. Und ich lese sie euch mal vor. Da heißt es ab Vers 5: Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause, gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu einem anderen Knecht: Tu dies, und er tut. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reich des Himmels. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da werden das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ich finde das so eine starke Geschichte, die wir hier haben. Heilung und Haltung. Wir sehen hier einen römischen Offizier, also ein Centurio nannte man die damals, in Kapernaum, dessen Diener uns wird nicht genau gesagt, was das für eine Krankheit ist, aber es muss eine schreckliche Schmerzenskrankheit gewesen sein. Und er musste sehr leiden darunter. Und dieser Offizier, der ist so besorgt um seinen Knecht, dass er zu Jesus hingeht und blamiert sich völlig eigentlich. Das werden wir gleich sehen. Und Jesus macht sozusagen hier eine Fernheilung. Ganz interessant im Blick auf letzte Woche. Letzte Woche hat er diesen Leprakranken angerührt. Er hat ihn angefasst. Ja? Und hier gibt es eine Fernheilung, ohne dass der Diener in irgendeiner Form daran beteiligt ist. Und das ist richtig, richtig spektakulär. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach sagen. Wenn wir von Heilung hier reden, wir sehen das nicht nur hier damals, sondern diese Dinge passieren auch heute noch. Dass Gott heilt, dass Jesus heilt. Und das ist mir auch ein Anliegen bei dieser Serie. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Alle, die die Predigt nicht gesehen oder nicht dabei gewesen waren, die können sich den noch anschauen oder anhören im Internet. Einfach, weil das auch so eine Voraussetzung eigentlich ist, wo es um die innere Heilung geht, wo es um die Bereitschaft, um deine Bereitschaft auch geht, wo es darum geht, willst du das eigentlich überhaupt? Genau. Heute geht es um den Centurio. Heute geht es auch nicht direkt um das Thema Heilung, Aber indirekt. Es geht nämlich um die Haltung, um die Voraussetzung dafür, wenn Krankheiten da sind, wenn innere Dinge da sind, die dich belasten oder äußere Dinge. Und das ist ganz, ganz wichtig hier, wenn wir uns diesen Centurio hier anschauen. Ein Centurio war ein ehemaliger Mannschaftsdienstgrad, also ein ganz normaler Römer, der gekämpft hat über viele, viele Jahre. Und Centurios oder diese Hauptleute, die sind nicht irgendwie, die haben das nicht studiert oder so, sondern die wurden in diesen Rang reingehoben. Wenn sie also ganz besonders tapfer und kämpferisch unterwegs waren, also wenn sie richtig erfolgreich waren, dann wurden sie in diesen Rang eines Centurios hineingehoben, sozusagen als Belohnung, und wurden dann verantwortlich gemacht, zum Beispiel über eine Legion oder über mehrere, über eine Hundertschaft, was in diesem Fall wahrscheinlich auch der Fall war. Und er war hier in Kapernaum, und Kapernaum war die regionale Handelsdrehscheibe gewesen. Es war auch so eine Art Grenzstadt gewesen, und die Römer hatten ihre Hand darauf. Also es war eigentlich eine wichtige Drehscheibe gewesen. Und man vermutet sogar, dass dieser Hauptmann vermutlich auch etwas war, wie man heute vielleicht einen Bürgermeister bezeichnen würde. Ja, er war auch vermutlich für die zivile Verwaltung zuständig gewesen. In Lukas Kapitel 7, Vers 5 wird uns eine Parallele aufgezeigt. Da heißt es, dass die führenden Juden ihm folgendes Zeugnis ausstellten: Er liebt unsere Nation und die Synagoge hat er uns erbaut. Und was ihr hier seht, das Bild, das haben Sarah und ich aufgenommen 2015 in Kapernaum. Ihr seht, das finde ich ganz stark, seht ihr diese Basaltsteine unten? Diese Basaltsteine hat der Hauptmann von Kapernaum errichtet. Das ist die Synagoge, die hat man später ausgegraben. Also diese Steine oben, die Kalksteine, die wurden später oben drauf gesetzt. Aber diese Steine stammen genau aus dieser Zeit, wo dieser Centurio gelebt hat, und das ist diese Synagoge, von der hier die Rede ist. Ja? Er liebt unsere Nation und die Synagoge hat er uns erbaut. Also das, was dieser Typ getan hat, sein Herz für andere, können wir bis heute sehen. Ich finde das total stark. Ich finde das so ein starkes Zeugnis. Also da sprechen wirklich Steine. Ja? Was unser Leben für Auswirkungen haben kann auf andere Menschen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dieser Hauptmann war so anders wie die Hauptmänner der damaligen Zeit. Und ganz ungewöhnlich war hier auch die Begegnung, wenn man das gesehen hat, dieser Centurio und der arme Rabbi. Es war sowohl für Römer völlig peinlich, oberpeinlich, demütigend, sich mit einem Juden abzugeben, beziehungsweise mit so einem armen Rabbi abzugeben. Und gleichzeitig war es für Juden ein Unding, sich mit Römern abzugeben. Interessanterweise gab es drei Gruppen, besonders für die Männer, drei Gruppen, womit sich Juden oder jüdische Männer nicht abgaben. Das eine waren Leprakranke, das andere waren Römer und das dritte waren Frauen. So, und jetzt ratet mal, Jesus kommt, ja, Matthäus-Evangelium in erster Linie auch in Richtung zu den Juden geschrieben. Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, was macht Jesus? Die erste Heilung? Ein Leprakranker. Die zweite Geschichte hier, ein Römer. Und die dritte Geschichte, eine Frau. Also Jesus durchbricht hier alle sozialen Schranken und er stellt wieder her. Ich finde das so stark. Allein schon diese Message in dem Ganzen drin. Aber völlig ungewöhnlich, dieser Centurio kommt hier zu diesem armen Rabbi. Vergleichbar vielleicht für heute. Ein Akademiker, stellt euch vor, ein Akademiker in Führungsposition, vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, weil du es bist. Ja? Du kommst in den Pausenraum der Putzkolonne, um den türkischen Kapo verzweifelt um Hilfe anzurufen. Ja, stell dir das mal vor. Du gehst da aus deinem fünften Stock oben unten in den Kellerraum. Ich weiß noch, früher, als ich Hausmeister war, da hatten wir so in der Ecke hinten so einen Raum, wo wir immer mit dem Putzmenschen da zusammen Kaffee getrunken haben, unten im Keller, irgendwo in der Ecke, so richtig katakombenmäßig. Und da kommt plötzlich dieser Oberchef rein und bittet verzweifelt diesen türkischen Putzer um Hilfe. So muss man sich das vorstellen hier. Ein Bild, was völlig außer der Reihe war. Und wenn wir jetzt uns diesen Hauptmann anschauen, diesen Hauptmann hier, man kann eigentlich drei Begriffe hier nehmen, Das eine, wir sehen ein selbstloses Verhalten, ein demütiges Verhalten oder eine Haltung, selbstlose Haltung, demütige Haltung und eine erwartende Haltung. Und das ist eine Haltung, die in sich schon Heilung beinhaltet. Und jetzt ist ganz interessant, das Wort Demut ist ja eigentlich ein Wort, wenn du das Wort Demut mal googelst, da kommen gerade sämtliche irgendwelche fromme Links, ja, irgendwas mit Christen und so weiter, Bibel. Und man hat den Eindruck, dieses Wort existiert gar nicht in der Wirtschaft. Und dennoch habe ich dann mal ein bisschen weiter geschaut, kommt dieses Wort Demut immer mehr auch in der Wirtschaft zur Geltung, weil man merkt, grundsätzlich ist ein demütiges Verhalten auch für Führungsebene wichtig. Ich habe euch einfach mal so einen kleinen Blick in unser säkulares Umfeld gegeben. Und ich finde das wichtig, weil dieser Hauptmann war ja so eine Führungspersönlichkeit. Und viele von uns sind das auch im akademischen Bereich oder irgendwie. Und wenn du Kinder unter dir, irgendwo haben wir, viele von uns haben irgendwelche Verantwortung. Und da habe ich mal nachgeschaut. Die 4PAP GmbH, die hat 1,5 Millionen Leser und ermutigt die Nutzer und nicht zuletzt auch Führungskräfte zu mehr Demut. Und da ist ein Artikel, der heißt, der wurde echt viele, viele Male angeklickt, Demut, 5 Tipps für mehr Genügsamkeit. Und ich möchte euch das einfach nur mal aufzeigen. Dieser Artikel nennt 5 Punkte. Also das hat hier mit Gott gar nichts zu tun. Ja? Das ist einfach nur eine Geschichte, weil man gemerkt hat, das ist eigentlich eine gute Tugend. Der erste Punkt, respektiere dich selbst. Ich lese euch mal vor, was dazu geschrieben steht. Akzeptiere dich so, wie du bist und finde dich mit deinen Gegebenheiten ab. Tust du das, wirst du auch ein Gespür für die Bedürfnisse deiner Mitmenschen entwickeln. Kann man eigentlich einen Haken dran machen, oder? Dann schätze deine Mitmenschen. Stelle deine eigenen Bedürfnisse nicht vor die ihrigen. Vielleicht kannst du ihnen mit deinem Verhalten ein Vorbild sein. Drittens, sorge dich um deine Umwelt. Dann heißt es da, Egoismus, Konsum und Individualismus sind gängige Eigenschaften in der heutigen Gesellschaft. Denke nicht nur an deinen eigenen Vorteil und deine Wirkung auf andere. Viertens, vergib dir und anderen. Vergebung ist eine Möglichkeit, dich von Leid zu befreien und gestärkt voranzuschreiten. Reagierst du mit Demut und verzeihst, auch wenn es Schmerzen bereitet, kannst du befreiter und mit weniger Altlasten in die Zukunft blicken. Und dann fünftens, sei bescheiden. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Kannst du etwas besonders gut? Stelle es nicht zur Schau. Empfange Komplimente, aber bilde dir nicht zu viel darauf ein. Finde es so stark. Wie gesagt, eine völlig weltliche Seite. Und man könnte gerade meinen, die Leute haben Bibelstudium betrieben. Ja? Denn hier in diesen 5 Punkten sehe ich eigentlich diese 3 Punkte, die ich eben angedeutet habe. Es geht gerade auch in diesem Begriff um Heilung und halt eben auch bei diesem Hauptmann. Bei diesem Hauptmann geht es eigentlich um 3 Bereiche. Der erste Bereich, es geht um dein Umfeld. Ja, hier. Punkt 2, Mitmenschen. Punkt 3, Umwelt. Das hat was Selbstloses. Dann, es geht um dich. Punkt 1 hier, respektiere dich selbst. Und Punkt 5, sei bescheiden. Das hat was mit Demut zu tun. Und dann das Dritte. Viertens, vergib dir und anderen. Nur wie gesagt, hier ist nicht von Gott die Rede, aber wir wissen, Vergebung geschieht nicht einfach so. Und da kommt halt ganz stark das hinein, wo wir ganz häufig auch von reden, von Vergebung. Wir haben eben den Begriff Befreiung gelesen und auch den Begriff Empfangen. Und im Blick auf Gott ist das eine erwartende Haltung. Und das ist halt eben das letztendlich, was es ausmacht. Und das schauen wir uns jetzt mal hier bei unserem Freund hier an. Im Vers 6 nochmal, schaut euch das nochmal an, heißt es, und er sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Völlig ungewöhnlich. Ich habe es eben bereits gesagt. Für einen Römer, für einen römischen Hauptmann, für diese römischen Führungsleute stand der Egoismus ganz, ganz stark im Zentrum. angefangen bei den Kaisern. Damals regierte Kaiser Tiberius, ein kranker Narzisst durch und durch. Und auch diese römischen Generäle und Offiziere waren sehr stark im Egoismus unterwegs. Es hing auch ganz stark zusammen, diese Hauptmann, sie bekamen nicht viel Sold, aber sie hatten eine Position gehabt. Ja? Und dadurch haben sie diese Position natürlich rigoros ausgenutzt. Es ging nur immer um sich. Unterdrückung, persönliche Bereicherung. Und wenn einer keine selbstlose Haltung hat, dann fällt uns das direkt auf. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer kann sich daran erinnern? Wer kann sich daran erinnern? Nicht so viele Fußballfans unter uns. Das war kurz vor der Pokalverleihung bei der WM. Und es fing an zu schütten wie in Strömen. Und dieser liebe Putin steht da unter dem Schirm und alle klatschen nass da. Und du musst dir sagen, was geht da ab? Nur das zeugt nicht gerade von einer selbstlosen Haltung. Ich finde das Bild nur so symbolisch. Ja, vielleicht hat er es gar nicht gemerkt. Du sagst dir doch, meine Güte, wenn ich jetzt Putin wäre, dann hätte ich doch den Schirm über diese Dame, was war Kroatin, oder? Ja, richtig. Und die, no problem, ja, sie fällt ihm in den Arm und sie waren sowas von trottelnass gewesen. Dieser Centurio, ich finde das so symbolisch hier für diese Anti-Haltung oder das Gegenüber von dem, was dieser Centurio hier macht. Er hat unser Volk lieb, habe ich eben zitiert, und er hat uns die Synagoge erbaut. Oder hier, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und quält sich. Ich glaube, und jetzt tun wir mal den Blick wieder weg von den anderen auf uns, ich glaube, dass viele Nichtheilungen auch mit unserem Ego zusammenhängen. Erinnert euch mal an das Zitat von letzter Woche von den alten Griechen. Wenn die Götter die Menschen strafen wollen, erhören sie alle ihre Gebete. Ja? Wenn die Götter die Menschen strafen wollen, erhören sie alle ihre Gebete. Sie haben irgendwas davon mitbekommen, dass es halt eben oft auch mit uns zusammenhängt. Und deswegen und darum ist es manchmal einfach zu kurz gedacht. Ja? Wenn ich jetzt einfach sage, Schmerzen, Heilung. Sondern es spielt oft auch die Psyche damit eine Rolle. Es spielt die ganze Persönlichkeit mit eine Rolle. Und wenn es darum Heilung geht, dann geht es um das Ganzheitliche. Und wenn Dinge nicht ganz funktionieren, und dann braucht es manchmal auch so eine Art Wurzelbehandlung. Manchmal muss man, oder man muss sich eigentlich immer fragen, wenn irgendwas schiefläuft, warum geschieht dieses oder jenes? Gibt es eine Schieflage, vielleicht auch in meinem eigenen Leben? Wir beten um etwas, zum Beispiel um Heilung, und bekommen es nicht. Und interessant, und dann klagen wir Gott an. Oder wenn es um irgendwelche Missstände geht, klagen wir auch sehr gerne Menschen an. Also wir tun dann die Verantwortung weg von uns auf andere. Der andere ist schuld, weil es mir schlecht geht. Ja, das ist ja auch etwas Krankes dann. Ich fühle mich krank, ich fühle mich nicht gut und der andere ist schuld. Gott ist schuld. Und das führt dann häufig zu Bitterkeit, das führt zu Ängsten, das führt zu psychischen Störungen und das führt auch nicht zuletzt ganz häufig zu Krankheiten, auch zu körperlichen Krankheiten. Laut einer europäischen Studie, ich finde das ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe es danach gelesen, leiden 38% der Europäer an psychischen Erkrankungen. Also irgendwo 1-2, ja, irgendwo gibt es gewisse Defizite in uns drin. Also wir müssen immer auch dieses ganze Bild sehen. Und ich glaube, diese selbstlose Haltung von diesem Hauptmann von Kapernaum, die zeigt uns etwas auch, was hin in Richtung Heilung geht. Im Vaterunser beten wir zum Beispiel, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ja? Es geht erstmal um dein, Gott, das, was du willst, das, was dein Wille ist, dass dein Reich gebaut wird. Ich glaube, manchmal stecken wir mit unserem Leid auch in so eine Art Opferrolle. Und das macht mich manchmal krank oder das macht uns krank. Und das macht vielleicht auch die Mitmenschen krank. Aber wisst ihr was? In dem Intro-Video haben wir gesehen, es gibt eigentlich nur ein einziges Opfer. Und dieses Opfer ist Jesus. Und da greift dieses, wo schon diese Heilung mit reinfließt. Ich lese euch diesen Vers nochmal vor. Das ist wie so ein Schlüsselvers, vielleicht auch für diese ganze Serie. Jesaja 53, Vers 3, da heißt es, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also er wurde ein Opfer für uns, dass ich nicht mehr Opfer sein, dass du nicht mehr Opfer sein musst. Ja? Er hat es getragen, er hat es auf sich genommen. Dazu gehört, glaube ich, auch mal ganz wichtig, auch eine Haltung, sage Ja zu deinem Schicksal. Sage Ja dazu, okay, da stehe ich jetzt. Ich kann vieles nicht verstehen, ich kann vieles nicht erklären, aber sage Ja. Dazu gehört, tritt heraus aus dieser Opferrolle, tritt heraus aus dem Selbstmitleid, vielleicht auch aus dem Selbstverliebtsein. Dieser Hauptmann hatte mit Sicherheit auch genug eigene Probleme gehabt. Die hat jeder Mensch. Was kümmert mich dieser Knecht? Was kümmert mich, ob die Juden keine Synagoge haben? Das ist ihr eigenes Ding. Sollen sie sich doch eine bauen? Er macht es einfach. Jeder Mensch hat genug mit sich selbst zu tun. Warum gibt es diese Menschen, die das tun? Ja, und hier sehen wir, ich glaube, hier ist einiges auch, sag ich mal, richtig gelaufen in diesem Leben von diesem Hauptmann. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von der Königin Esther. Esther wurde wider Willen Frau des, muss ich echt sagen, wider Willen Frau des persischen Königs und gerät in eine Notlage, als sie Königin ist und sie sucht einen Ausweg daraus. Und dann sucht sie den Rat ihres Onkels und ihr Onkel sagt ihr Folgendes in Esther 4, Vers 14. Wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, Esther, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Merkt ihr, da schwingt beides mit. Du kannst Retter sein oder Opfer sein. Sie hätte sagen können, Mann, ich bin jetzt in dieser Rolle drin und jetzt muss ich das Beste daraus machen. Und sie kommt noch mehr in Druck, sie soll nämlich handeln, sie soll etwas machen, worauf eigentlich die Todesstrafe stand und sie traut sich nicht richtig. Und jetzt kommt ihr Onkel und sagt ihr, nimm diese, ich sag mal Rolle, nimm das an, wo du drin stehst. Nimm dein Schicksal sozusagen an und dann geh vorwärts. Gott hat dich genau für diese Zeit, für diesen Moment vorbereitet. Ganz wichtiger Punkt. Wir, das haben wir letzte Woche gesehen, wir sehen oft nicht das ganze Bild. Und wenn ich jetzt nur an mich denke, dann denke ich nur an mich, an meine Heilung, an mein Ding, ja, damit meine Welt in Ordnung ist. Aber vielleicht hat Gott dich für diese Zeit in diese Rolle reingestellt, vielleicht sogar ein Leid, was du trägst, damit ein anderer durch dich gesegnet wird. Und interessant ja auch, das mal kleine Randbemerkung, dieser Knecht hier, dieser Diener, von dem hier die Rede ist, von dem ist eigentlich gar nicht die Rede. Der macht gar nichts, überhaupt nichts. Der hat nur Glück, sage ich mal, dass er so einen guten Hauptmann hat. Versteht ihr? Hätte dieser Hauptmann gesagt, das schert mich gar nicht, ich blamier mich doch hier nicht, ich habe doch eigene Probleme, wäre dieser Knecht nicht gesund geworden. Und genau so kann es sein, wir haben eben, deswegen fand ich diese Zeit eben gut. Michael hat gesagt, hey, jetzt überleg mal, wo gibt es Leute in deinem Umfeld, für die du jetzt beten kannst? Und vielleicht hat Gott dich für jetzt, für diese Zeit, in diese Situation reingetan. Und vielleicht öffnet Gott dir jetzt auch gerade die Augen dafür. Dass du sagst, aber Gott, ich habe doch genug Dinge, genug Probleme, genug mit mir selbst zu tun. Aber du bist dort in dieser Situation, damit andere gesegnet werden. Ich finde das gut, Hauptmann. Ja? Man könnte sagen, du bist Gottes Hauptmann, du bist Gottes Hauptfrau. Ja? Für genau diese Zeit, indem du diese Perspektive einnimmst und diesen Blick, damit andere diesen Blick auf Jesus bekommen. Und interessant, du könntest jetzt fragen, okay, und was macht das mit mir? Sehr viel. Schau mal, bei dem Hauptmann heißt es, es stärkt seinen Glauben. In Vers 10 heißt es, bei keinem, sagt Jesus, boah, bei keinem habe ich so einen Glauben gesehen. Wir kennen nicht das ganze Bild. Wir wissen nicht, was hat der Hauptmann selbst für Probleme gehabt, dass er die hinten dran stellt und geht diesen Weg, damit sein Knecht gesegnet wird. Aber dadurch bescheinigt Jesus ihm großen Glauben. Also ganz anders, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und er sagt in Vers 11 sozusagen, du wirst mit mir zu Tische liegen im Reich der Himmel. Also es gibt eine Perspektive, er gibt ihm eine gewaltige Perspektive. Nicht nur für jetzt, nicht nur für später, sondern für alle Ewigkeit. Jim Elliot, den kennen einige, der hat sein Leben für die Aucas gegeben als Missionar. Der hat mal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und dazu fiel mir noch ein Vers ein, den Jesus ein paar Kapiteln später sagt, in Matthäus 16, Vers 25, wer sein Leben verliert oder wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Also wenn ich nur auf mich schaue, werde ich es verlieren. Und dann sagt er weiter, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber hier liegt etwas drin. Weil in dieses Leben, und das sehen wir hier beim Hauptmann, kann und wird Gott, wird Jesus eingreifen. Und schauen wir uns mal noch kurz diese zweite Haltung hier an, die demütige Haltung. Im Vers 8 sagt er, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. In einer großen Kirche betet man das heute noch immer wieder in so einem Gebet, was immer wiederholt wird. Und ich finde das auch eine starke Aussage. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das sind seine Worte. Und er redet, er, der Hauptmann, der Big Boss von Kapernaum, der oben steht, redet Jesus als Herrn an, als Gebieter, dem er sich beugt. Kyrios, höchste Instanz, respektvoller Titel. Wie gesagt, ich habe es eben bereits gesagt, Demut war für Römer eine abscheuliche Geste. Das macht man nicht. Und er hätte 1000 Gründe gehabt, um stolz zu sein auf seine Leistungen, seine Schlachten, seinen Status, seinen Besitz, seine Autorität. Auch hier, wir sehen das oft, wenn einer eine demütige Haltung hat oder auch nicht. Ich habe eben euch ein Bild von Putin gezeigt, jetzt muss ich euch noch die andere Seite zeigen, dem Gegenspieler. Ich weiß nicht, wer von euch hat diesen Film mal gesehen? Also ihr könnt ihn auf YouTube sehen, ganz, ganz interessant. Also er kommt da, das war hier irgendwie, als sie zusammenkamen, die so und so starten und er kommt aus dem Hintergrund und nimmt diesen Menschen, schiebt ihn zurück und hält sich seine Jacke so zu. Auch das ist eine Haltung. Wir merken das sofort und haben den Eindruck, okay, das ist jetzt nicht gerade demütig. Demütig ist vermutlich der andere, der da im Hintergrund steht und grinst und nicht eben einen aufs Hirn gibt, ja. Der Psychologe Erich Fromm bezeichnet als Demut die Haltung als Voraussetzung der Überwindung des eigenen Narzissmus. Nochmal, Demut ist die Haltung als Voraussetzung der Überwindung des eigenen Narzissmus. Und da steckt auch so viel Heilung drin. Mit diesem Ich bin nicht würdig, was der hier loslässt, macht er etwas deutlich, was Paulus im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7 sagt. Und das finde ich eine ganz, ganz starke Aussage. Und hier hört genau hin, gerade wir, die wir uns so viel verdient haben, unsere Zeugnisse vor uns her schicken, ja, wenn wir uns irgendwo bewerben und unsere Diplome an die Wand hängen und so weiter und so fort. Da heißt es, da sagt Paulus oder Gott zu uns, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du denn damit, als hättest du dir es selbst zu verdanken? Das scheint der Centurio verinnerlicht zu haben. Sonst hätte er das hier nicht gemacht, ja? Alles, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Alles, was du hast, hast du das mal so angeschaut? Klar, du hast dir Dinge erarbeitet, aber allein schon dieses Brain, was dein Hirn, was diese Sachen behält, ist ein Geschenk Gottes. Wunderbar. Hey, Gott hat dich da besonders begabt. Hätte ich auch gern. Ja? Aber es gibt so Menschen, die haben diesen IQ. Aber auch das ist ein Geschenk Gottes. Alles. Und diese Haltung einzunehmen, alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Und damit werde ich zum Bittsteller. Bei allem, was ich tue. Wir meinen oft, wir hätten uns das verdient. Und daraus resultiert dann auch wieder, wir müssen uns alles erarbeiten. Und wir lassen uns auch nicht gerne Dinge schenken. Und das bringt uns schon wieder in eine Haltung hinein, die uns nicht offen macht, dass Gott uns beschenken kann, zum Beispiel mit Heilung, dass er eingreifen kann, weil wir uns so schon zu barrikadiert haben. Eben ging es um die selbstlose Haltung. Ja, da ging es dazu, dass ich in meiner kleinen egoistischen Welt vielleicht unterwegs bin. Und hier bei der Demut geht es darum, dass ich den Eindruck habe, ich habe mir das ja alles erarbeitet. Ich habe doch Anteil daran. Aber mit dieser selbstlosen Haltung und mit der demütigen Haltung komme ich zum Dritten, zur erwarteten Haltung. Ja? Also ich kann nicht etwas erwarten, wenn die Demut und diese Selbstlose nicht vorhanden ist. Manchmal ist Gott gnädig und er gibt es uns trotzdem, aber er nimmt uns auch immer als ganze Persönlichkeit mit hinein, weil er möchte ja ganzheitliche Heilung haben. Versteht ihr? Deswegen ist es, Blödsinn, einen von einer Krankheit zu heilen, wenn diese Krankheit eigentlich ganz andere Ursachen hat. Es wäre gemein von Gott. Ja, und das ist wieder dieses Zitat der Griechen. Es wäre eine Strafe Gottes. Würde er uns einfach dieses Symptom wegnehmen? Ich sage ja immer, das ist so wie im Auto, ja, wenn die Öllampe aufleuchtet und du klebst einen Bepper darüber, weil du das rote Licht halt nicht so gerne hast. Ja? Also wir sind froh über diese rote Lampe, weil diese rote Lampe zeigt uns etwas. Hier ist irgendwas faul. Vers 8 nochmal. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund sein. Gesund werden. Der Hauptmann, der ist so klar und so easy und das ist so einfach, so kinderleicht. Ja? Und dann bringt er diese Illustration aus Vers 9 und sagt, ich befehle und meine Untergebenen gehorchen, basta. Und in diesem Fall bist du halt der Boss und jetzt mach das Gleiche. Befehl und es wird was passieren. Nur ein Wort reicht, dann passiert Heilung. Es gibt einen Ausleger, der drückt diese erwartende Haltung des Zenturios so aus. So wie die Autorität des römischen Kaisers durch sein eigenes Leben ging, so würde die Autorität Gottes über Krankheiten, Dämonen und alles andere durch Christus fließen. So die Erwartungshaltung von diesem Hauptmann. Also nochmal, so wie die Autorität des römischen Kaisers durch sein eigenes Leben ging, so würde die Autorität Gottes über Krankheiten, Dämonen und alles andere durch Christus fließen. Das ist eine Kinderhaltung, eine kindliche Haltung. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Das wünsche ich mir so sehr, dass ich diese Haltung wieder bekomme, wie dieser Hauptmann. Selbstlos, demütig, erwartend. Das passt übrigens alles sehr, sehr gut zu Kindern. Und Jesus wundert sich auch, dass ausgerechnet dieser Vollheide hier zu Jesus kommt. Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Es gab damals kein Israel in dem Sinn. Mit Israel meint er das geistliche Volk. Ja? Damit sagt er, also heute wird man sagen, also bei keinem Christen aus dem gläubigen Elternhaus habe ich diesen Glauben gefunden, wie bei diesem Vollheiden, der gerade zum Glauben gekommen ist. Und das versteht man, das hat man sehr häufig. Ja? Jemand, der meinetwegen aus den Drogen heraus, er bekehrt sich zu Jesus, er erwartet alles von Jesus. Er hat das größte Wunder erlebt. Und manchmal ist es bei uns, bei vielen von uns, die aus dem christlichen Elternhaus kommen, das ist ein Segen, aber das Problem ist oft, wir kennen das ja. Und dann haben wir nicht diese Erwartung und die hat er hier voll gehabt. Und dann sagt er noch, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Das heißt nicht, die Söhne des Reiches, alle, die jetzt, Jesus kategorisiert hier einfach, ja, also alle, die hier Juden und Israel und so weiter, sondern er sagt damit, alle, die das nicht leben, Da sind die Konsequenzen da bis in die Ewigkeit rein. Und es ist so einfach. Es ist eine Ermutigung, eine Herausforderung für uns. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus. Sonst sind wir verloren. Für dieses Leben, das sagt Jesus, für dieses Leben und auch für das Leben danach. Und weil hier von Ewigkeit die Rede ist, Jesus heilt immer, haben wir letzte Woche gesagt. Wenn du dein Leben in Gottes Hand reinlegst, er heilt dich entweder sofort, wenn du vielleicht gleich zum Gebetsteam kommst und lässt für dich beten. Vielleicht ist auch aus irgendeinem Grund, vielleicht aus diesen Gründen, die wir vorhin gesagt haben, der Zeitpunkt noch nicht da. Gott möchte dich besonders nochmal gebrauchen. Heilt er dich später oder er heilt dich in der Ewigkeit? Aber es gibt Heilung. Amen. Amen. Das ist stark. Das ist einfach diese Perspektive. Es gibt tatsächlich Menschen, die leiden bis an ihr Ende. Und du hast den Eindruck, warum hat Gott dir gebeten, nicht erhört? Warum müssen sie so in die Ewigkeit reingehen? Aber hier sagt Jesus, und das ist so stark, hier in diesem Vers, sie werden von Osten und von Westen, ja, das sind wir gemeint, von Westen, kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen. Übrigens, hier könnte man jetzt eine, wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte man jetzt hier mal über den Himmel sprechen, von was alles hier die Rede ist. Also hier ist die Rede, Himmel ist ein Platz der Ruhe. Ja, wir sitzen uns nieder, wir müssen keinen Stress machen. Der Himmel ist ein Ort mit guter Gemeinschaft. Hier ist Abraham und so weiter. Das bedeutet, wir werden da auch andere Leute treffen. Wir werden sie wiedersehen, wir werden sie wieder erkennen. Dann ist der Himmel ein Ort, wo Menschen aus allen möglichen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Und finally ist der Himmel ein Ort, der sicher ist. Das sagt Jesus. Es wird so sein. Und dann heißt es ganz zum Schluss, und der Diener wurde gesund zu jener Stunde. Und merkt ihr bei dieser ganzen Story hier, merkt ihr, Matthäus 8,8 lässt sich ja ganz einfach merken, ja, Vers. Matthäus 8,8, sprich nur ein Wort und es wird passieren. Dein Diener wird gesund werden. Es werden Dinge passieren. Darum halte dich an Jesus fest. Halte dich an seinem Wort fest. Halte dich an seinen Zusagen fest. Halte dich an seinen Verheißungen fest. Halte daran fest. Auch wenn du gerade im Moment den Eindruck hast, es passiert ja nichts. Doch, es passiert. Diese Geschichte ist uns geschrieben, damit wir wissen, es passiert. Und vielleicht auch noch ein kleiner Gedanke. Vielleicht bist du wie dieser Diener. Du sitzt zu Hause, du leidest. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du fühlst dich so fern. Er war weit, weit weg von Jesus. Er saß da allein in seinem Kämmerlein und während dieser Zeit stehen Leute da, vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation, stehen Leute da und treten für dich ein vor Jesus, vor Gott und es passiert etwas. Ich finde das so stark, was hier in dem Gesamtbild hier passiert. Also, lernen wir davon, die selbstlose Haltung. Das haben wir vorhin gesagt, schau nicht immer auf dich, schau auf das ganze Bild, dreht raus aus dem Hamsterrad. Das schafft Befreiung, da ist schon ein Stück weit Heilung in sich drin. Du bist der Hauptmann, du bist die Hauptfrau für andere. Lass dich von ihm gebrauchen. Und dieses Bild hier, ja, schau, dieses Bild hier zeigt mir, es geht nicht verloren. Es ist ein altes Lied, das heißt, es geht nicht verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Es geht nichts verloren. Und die demütige Haltung bildet dir nichts ein auf dich. Es ist dir alles geschenkt. Und erkenne Gottes Autorität. Komm neu in diese Situation rein. Und werde drittens ein erwartender Mensch. Sei ein erwartender Mensch. Sprich nur ein Wort und es passiert etwas. Glaube das, halte daran fest. Und wenn halt eben nichts passiert oder du hast den Eindruck, es passiert nichts, es passiert etwas. Es ist alles in Gottes Timing, alles in Gottes Plan. Und vielleicht braucht es diese Situation. Denk an Königin Esther. Für eine Zeit wie diese bist du reingestellt worden, damit sich Dinge bewegen. Schließen möchte ich mit Philipper Kapitel 2. Das fasst eigentlich unseren Text, unsere Punkte einfach nochmal ganz neu zusammen. Da steht nämlich all diese Punkte nochmal drin. Philipper 2, ab Vers 3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht. Ja, da geht es um das Selbstlose. Sondern dass in der Demut, da geht es um das Demütige, einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. habt diese Gesinnung, oder man könnte sagen, habt diese Haltung, die wir eben uns hier die letzten halbe Stunde angeschaut haben. Habt diese Haltung in euch, die auch in Jesus Christus war. Und dann heißt es im Vers 13, die Erwartung. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und Gott kann dann wirken, wenn diese Haltung da ist und er wird wirken. Und was er auch immer tut, dazu kann auch Heilung gehören, da können all diese Dinge gehören. Und dann heißt es im Vers 15, so werdet ihr leuchten wie Himmelslichter in der Welt. Und darum lasst uns jetzt beten und aufstehen. Danke, Jesus. Herr, du hast mir einfach wieder so viel auch gezeigt durch diesen Hauptmann, durch diesen Menschen, der in vielen Dingen vielleicht auch mir, vielleicht auch uns, vielleicht auch gerade in die heutige Zeit reinpasst. Und Herr, wir kommen jetzt einfach zu dir. Wir wollen lernen, einfach auch einen Abstand zu nehmen, rauszutreten aus dieser Opferrolle, aus dem Selbstmitleid und zu dem eigentlichen Opfer blicken. Das Opfer, Jesus, was du für uns getan hast. Und ich möchte euch alle ermutigen, egal wo jetzt jeder Einzelne ist, vielleicht bist du auch jemand, der mit Gott, mit Jesus jetzt nicht so viel zu tun hast oder irgendwie einen Eindruck hast, du bist so weit, weit weg. Und Jesus ruft dir jetzt zu aus Jesaja 53, Vers 5, die Strafe lag auf ihm zu deinem Frieden und durch seine Streben ist dir Heilung geworden. Und Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Tritt heraus aus dieser Position, aus dem Schneckenhaus. Tritt heraus und schau auf Jesus. Tritt heraus und lass dich segnen. Nimm ihn einfach an. Er will in dein Leben reinkommen. Er will es neu machen. Aber es geht nur, wenn du aus diesem Ich-Zentrierten, aus diesem Ego hineinkommst und ihn auf den Thron deines Lebens Platz nehmen lässt. Herr, ich bitte dich auch hier für alle meine Brüder und Schwestern, wo uns das oft auch schwerfällt, wo wir vielleicht gerade nur dieses eigene Ding gerade vor uns haben und vor lauter Bäumen vielleicht auch keinen Wald sehen, dass wir raustreten, auch ein neues, ein Ja haben zu uns als Mensch, zu uns als Person, zu uns mit unserem Schicksal und raustreten, wie dieser Hauptmann rausgetreten ist und mir mal die Leute links und rechts egal sind und zu dir, Jesus, hinkommen und sagen, ich bin nicht würdig. Diese demütige Haltung annehmen. Aber du bist würdig, Jesus. Du bist würdig und du machst mich wieder würdig, indem ich das annehmen darf, indem ich dich einladen darf in mein Leben, indem ich mich demütigen darf und einfach anerkenne, alles, was ich habe, ist von dir geschenkt. Und ich danke dir für das Geschenk der Lösung. Ich danke dir für das Geschenk, was du uns gegeben hast, des Lebens, dass wir hier jetzt sitzen und stehen dürfen. Und wir wollen diese erwartende Haltung jetzt einfach auch haben, Jesus. Lass Jesus wirken in deinem Leben jetzt gerade im Moment. Staunen. Staunen, dass das für dich ist. Wir haben von einem Hauptmann gesprochen, von einem Offizier, von jemandem, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Auch diese Geschichte ist hier eingetragen, eingeschrieben, dass du staunen darfst, dass du erwarten darfst, dass du dich ihm zur Verfügung stellen darfst und das jetzt auch in den nächsten zwei Liedern zum Ausdruck bringst. Vertrau dich ihm an. Das erste Mal oder ganz neu.